Buenos días Andorra, buongiorno Sanremo und feliz cumpleaños Paul Voss. Der Besenwagen ist heute Pauls persönliche kleine Geburtstagsfeier. Deshalb dürfen wir ihm heute auch nicht widersprechen, als ob das nötig wäre. Bei der Harmonie, die hier immer im gelben Bus herrscht. Steig ein, nimm dir ein Stück Kuchen und fahr mit uns nochmal die ligurische Küste entlang, bevor es ab nächste Woche ins Herz des Radsports Frühjahrs geht. Nämlich mit einem Gast, auf den wir schon lange warten und der sich dort bestens auskennt. Danke erstmal fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Stauf.
Nächste Runde, Prämienrunde, gesponsert von...
So, auch heute ist mal wieder NordVPN-Partner unserer Folge. Und am Anfang hat er nur Andi Erfahrungen damit. Und ja, ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass das irgendwie kompliziert einzurichten wird auf Handy, Computer und so weiter, so ein VPN. Andi kennt mich so, ich benutze Apple Notizen, um Sachen zu schreiben und also digital bin ich echt ein harter Noob. Aber es war brutal einfach. Also es war wirklich eigentlich gar nichts groß einzurichten und die zwei Geräte, Laptop und Handy, haben sich so miteinander synchronisiert, die zwei Accounts da, also die zwei Apps von NordVPN und seitdem muss ich nichts mehr machen, es verbindet sich und ich bin sicher, Leute, ich bin jetzt sicher im Internet.
Endlich, ja, bei mir ist öfters mal die Gefahr, dass ich meinen Führerschein verliere im Internet, aber ja, ich nutze NordVPN auch seit ein paar Jahren schon, ja, um meine Radsportinhalte schauen zu können auf meinen Reisen.
Ja, bei dir macht es ja auch viel Sinn, ne? Du bist echt noch unterwegs viel. Meine Reisen halten sich ja in Grenzen und meistens geht es ja auch nur rüber nach Belgien, zumindest jetzt in der nächsten Zeit. Aber ich kann auch es nur wiederholen, je mehr ich mich mit dem Thema befasse, Datenschutz, Privatsphäre und Sicherheit im Internet, da teile ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr gerne und benutze den VPN deswegen auch jetzt auch auf all meinen Geräten. Das ist, wie Basti schon erwähnt hat, super einfach. Es gibt eigentlich für jede Plattform eine App, die sich dann selbsterklärend bedienen lässt. Und man kann das Ganze bis zu 10 Geräte, ne? Also 10 Geräte mit einem Abo geht easy. Und mit uns kriegst du nämlich bei NordVPN auch ein sehr, sehr gutes Angebot. Dazu geht ihr einfach auf nordvpn.com/besenwagen. Da gibt es dann auf das 2-Jahre-Abo einen Riesenrabatt und nochmal 4 Monate gratis dazu. Da kommt man dann am Ende bei ein paar Euro im Monat raus und das ist es mir auf jeden Fall allemal wert.
Ja, wir werden da auch nochmal anregen, dass man vielleicht hier noch so einen Internetführerschein-Schutz einbaut. Ist jetzt bis jetzt noch nicht vorhanden, aber check nochmal bei uns in die Shownotes ein, wenn du es nochmal genauer lesen willst. nordvpn.com/besenwagen. Ja, das ist das deine einzige Geburtstagsfeier heute?
Das hier? Ja.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, Paul.
Danke. Ich hab mich heute schon selber gefeiert beim Radfahren.
Aber es ist ja noch nicht der Runde.
Nee, das ist noch ein Jahr Zeit, ja.
Den feiern wir dann aber, ne?
Den kommt ja alle ins Höhentrainingslager dann.
Ja, na klar.
Ja, weil wir da gerade davon reden, dann kann ich meine Liebeserklärung an Andorra hiermit quasi nochmal bekunden.
Ich dachte, du nimmst dich schon wieder zurück.
Nee, also ich fahre ja morgen weiter nach Italien zum Gravelrennen und dann nach Hause irgendwann wieder. Und ich war jetzt dann 3 Wochen hier. Das Wetter war beschissen, es war kalt. Ich habe gestern das letzte Mal, also so sehr, wie ich gestern gefroren habe, auch beim Berghoffahren, war, als ich das letzte Mal bei so einem Wetter hier hochgefahren bin, bei der Vuelta 2013, habe ich auch so gefroren wie gestern. Auf jeden Fall, da habe ich es gehasst, aber heute Morgen hat so ein bisschen die Sonne geschienen und man sieht den Schnee, dann ist schon schön und ja, ist schon geil hier, muss ich sagen. Also Andorra hat mein Herz gewonnen, auf jeden Fall. Und was mir auch aufgefallen ist in den letzten Tagen, weil das Wetter so schlecht war, musste ich öfters so das Valley runterfahren Richtung Spanien. Und das machen dann ganz, ganz viele andere Profis auch. Und es gibt so auf dem Weg hoch durchs Valley, durch Andorra durch, gibt es ganz, ganz viele Tankstellen. Also die Tankstellendichte auf dieser Straße ist unglaublich. Also also jetzt ohne Übertreibung, jeder Kilometer 2 Tankstellen zum Teil.
Ja, ich weiß nicht, Andi kann das vielleicht. Die Andorianer müssen alle ihre Porsche tanken.
Ja, das ist echt krass. Und
ja, aber ist das auf der Andorra-Seite noch oder ja, schon Andorra. Auf der spanischen Seite? Nee, also da fahren die Spanier dann zum Tanken hin oder was?
Ja, Spanien sind gar nicht so viele Tankstellen. Nee, ganz durch Andorra durch auch komplett. Also diese Straße entlang sind einfach so viele Tankstellen.
Ist es da billiger oder gibt es wirklich nur so viele Porsche? Oder?
Ja, es ist ja ungefähr so 5.
Oder brauchen die Radprofis so viel
Proviant? Da kommen wir gleich zu. Es ist ungefähr 15 Cent günstiger, aber es sind wirklich krass viele Tankstellen. Auf jeden Fall, hier ist ja anscheinend nicht so mit dem Coffee-Stop, sondern hier ist eher so Tankstellen-Stop. Und in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass an fast jeder Tanke, wo du vorbeifährst, sitzt irgendein Radprofi und zieht sich gerade eine Coke rein oder ein Snickers, völlig fertig. Heute habe ich wie heißen die? Jaiko, ne? Jaiko? Jaiko?
Ja.
Nee, nicht.
Gibt's.
Nee, Q365, den ja. Fällt mir gerade der Name nicht ein, so ein großer Bergfahrer. Der saß halt völlig fertig auf dem Boden an der Tankstellentür und gestern.
Damien Hausen,
genau. Und gestern habe ich. Jetzt fand ich ganz namentlich an, der kleine Ire bei Education First.
Healy.
Healy auch so leicht fertig sah er aus. Geh auch in die Tanke rein, holt ihr erstmal Snickers raus und eine Coke und setzt sich auch erstmal draußen hin. Fand ich witzig. Ja. Also, ich fühle die auf jeden Fall alle. Ja.
Ja, schade, dass sie nicht alle Deutsch sprechen, sonst würden wir auch Feedback von denen kriegen, vielleicht manchmal. Wir haben nämlich ein sehr gutes Feedback bekommen.
Ja. Ich kann ja gerade erzählen, was ich will. Ne? Ich kann auch einfach. Vielleicht waren sie gar nicht fertig.
Wollen wir einsteigen mit Luca Schwarzbauer in die Feedback-Abteilung?
Gerne.
Oder Andi, hast du was Spannendes aus deinem Leben noch? Ich nämlich weiterhin auch wieder nicht.
Ich habe nur so spannende Sachen aus meinem Leben. Aber ja. Ich würde trotzdem jetzt gerne Luca Schwarzbauer hören.
Wir haben ja Feedback eingesendet bekommen. Ich habe mich sehr gefreut. Luca Schwarzbauer. Ab jetzt.
Yo, Basti. Ich höre gerade euren Podcast und fahre auf der Schwäbischen Alb. Und in dem Moment, als ihr anfangt darüber zu reden, dass ja der Lippo, der alte Biathlet, Kältegut abkann, da wollte ich schon in mein Headset schreien, nein, das liegt nicht am Biathlon, sondern daran, wo der Typ wohnt, Schwäbische Alb und vor allen Dingen da, wo er wohnt, da ist es sowas von asozial kalt. Das ist wirklich Schwäbisch-Sibirien, wie wir dazu sagen. Und er, wie gesagt, wohnt an dem absoluten Peak, wobei er eigentlich in Österreich wohnt, darf man ja nicht vergessen. Ne? Genau, wollte ich bloß. Hatte ich großes Mitteilungsbedürfnis und wollte ich einfach kurz gesagt haben, ich war heilfroh, den Moment, wo du es dann noch angesprochen hast. In diesem Sinne, gute Zeit und Grüße an die anderen zwei.
Ich finde gut, dass er die Sprachnachricht geschickt hat, während er gerade 600 Watt V2 Max Intervall gemacht hat.
Ich glaube, das war sein Standard authentisches 15 Minuten 500 Watt Intervall. Ja. Aber können ja Mutmaßungen aufstellen also, hier. Kriegen wir vielleicht auch nochmal ein Feedback.
Es war ihm auf jeden Fall sehr wichtig, das genau in dem Moment uns zu schicken, als er es gehört hat.
Ja.
Er hat nicht gewartet, bis er angehalten hat.
So macht man das, ja.
Ja, ich glaube auch, das war eher so nach dem Intervall. Der hat bestimmt, der hört Besenwagen beim Intervalltraining.
Ja, so für den Rhythmus.
Steffen fragt. Ich komme mir vor, wie so, wo ist das sonst in so Radiosendungen oder so oder früher in Talkshows, nee. Steffen fragt, haben Profis regelmäßig Knie- oder Sitzprobleme, wenn die so viel fahren und er in seinem Bekanntenkreis dauernd irgendwelche Leute, die denen irgendwas wehtut, kann ich sich nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert. Das ist die Frage.
Ja, Sitzprobleme, ja, das hört man ja auch regelmäßig, so dass Leute auch mal irgendwie aus Grand Tours rausgehen müssen, weil sie einen Furunkel am Hintern haben. Basti kann da ja auch ein Lied von singen. Ich habe auch ab und zu mal wieder ein bisschen Probleme, also von daher ja. Und ich glaube, Knieprobleme, das kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Aber würde ich auch sagen, hat auch ein bisschen was mit so Dehnung und allgemeiner Pflege nach dem Training zu tun. Ne?
Also ich würde da jetzt einfach mal sagen, A, ist die Betreuung wesentlich besser geworden. Bikefitting ist besser geworden. Das ist auch ganz gut für Sitzprobleme. und Knieprobleme. Und so das Rahmenprogramm von so einem Radsportler wird, glaube ich, ein bisschen besser koordiniert von den Team-Staff, wo jetzt wahrscheinlich auch Physios dazu gehören. Also jetzt kommen wir nochmal in diesen Dehnungsbereich und so weiter. Und trotzdem sind das natürlich auch Profis. Und ein Teil, warum die Profis sind, ist, weil sie nicht so verletzungsanfällig sind. Die meisten davon auf jeden Fall. Und eher viel trainieren können ohne Probleme oder Rennen fahren können ohne Probleme zu bekommen. Es kommt natürlich mal vor. Aber warum die Leute im Umfeld, die Hobbyfahrer, Probleme haben, liegt halt auch daran, dass sie keine Profis sind.
Würde ich jetzt, ja, könnte man so sagen. Aber man ist natürlich, als wie ihr schon gesagt habt, ne, als Profi viel besser eingestellt einfach. Also von Experten natürlich, vom Bikefitting bis, ja, wie man sich eben noch stärkt, beziehungsweise prophylaktisch auch da, ich meine, heutzutage, man sieht man das immer so ein bisschen, macht sich eigentlich jeder Fahrer oder jede Fahrerin, ne, nochmal richtig warm, auch vorm Rennen fahren. Das kannte man zu meiner Zeit noch nicht. Also da wurde noch ganz gemütlich einen Kaffee getrunken und dann einfach kalt aufs Rad und los. und die meisten Profis machen das ja jetzt alle schon ein paar Jahre. Also man hat sich ja auch so wahrscheinlich dran gewöhnt, in der Position zu fahren, dass da eben ja einfach eine Gewöhnung allein schon wahrscheinlich verhindert, dass du ne, durch eine Fehlstellung, ich sag jetzt mal, irgendwie dir eine Reizung ins Knie holst oder irgendwie falsch sitzt. Und
ich meine ja auch, dass die aus dem Nachwuchs das schon geschafft haben, Profis zu werden. Also haben die, wenn die so Probleme hatten, das halt oft schon im Griff, wenn es
ja, so aber dafür kriegen die Probleme mit allen möglichen Sachen, wenn sie aufhören. Also,
ja.
Die können jetzt auch nicht mal einfach so loslaufen, würde ich jetzt mal sagen. Also manch einer vielleicht aber schon, aber
am Ende
ist natürlich alles viel.
Am Ende kommt's. Am Ende kommt's auch bei denen vor. Ich würde sagen, vielleicht im selben Maße wie in der Normalbevölkerung, aber die sind halt besser betreut und machen das schon lange und kannst du dir auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt leisten, als Profi das dauernd was zu haben.
Nee, es ist auch super selten. Also ich habe nie Sitzprobleme. Da sind vielleicht andere anfälliger. Oder ist man auch unterschiedlich, ne? Und wie gesagt, also ich glaube, mit so einem professionellen Bikefitting ne, oder von Einlagesohlen, individuelle Anpassung, also man, wenn man mal beim Radrennen ist, kann man sich mal so die Schuhe vielleicht von dem einen oder anderen Fahrer auch angucken, dass da sind da gerne mal ein paar Löcher drin oder da wird irgendwas weggeschliffen, ausgeschnitten. Es ist auch halt auch ein bisschen so vielleicht ne, Material oder so, das einem Hobbyfahrer gar nicht zugänglich ist. Ne, spezieller Sattel, da steht dann zwar immer noch die Marke drauf, die das Team sponsort, aber ist vielleicht eine Sonderanfertigung. Das gleiche halt für Schuhe. Also da, wenn es da irgendwo Probleme gibt, wird halt eben direkt auch ja, sich was ausgedacht, wie das Problem wieder weggeht. Also das machst du ja als Hobbyfahrer auch nicht so einfach, mal eben dich durch 10 Paar Schuhe testen oder wie auch immer. Also, oder Sättel.
So, dann Feedback fürs Erste abgehakt für heute. Wir haben noch ein bisschen mehr bekommen, aber das waren auf jeden Fall jetzt für heute die zwei Beantwortungen. Wir haben Wattbüro gemacht im letzten Moment. Ich weiß gar nicht, wieso wir das zur Folge vor Sanremo vergessen haben, aber wir wollen das ja jetzt zu allen großen Rennen machen. Und ihr habt auf jeden Fall fleißig mitgemacht, das Männer- und Frauenpodium zu tippen bei Sanremo. Es haben 750 Votes mitgemacht, 750 Leute. Eigentlich waren es wohl 850, aber 100 wurden nicht per E-Mail bestätigt. Die mussten wir rausschmeißen. Also beim nächsten Mal vielleicht nochmal checken. Spam-Ordner. Keiner hat das Frauenpodium richtig getippt. 7 haben Platz 1 und 2 richtig bei den Frauen. 51 hatten Platz 1 richtig. Männerrennen, 14 Leute haben das komplette Podium richtig getippt. Sind immerhin 1,9% der Leute. Sehr schlau, Besenwagenhörer, sehr gut ausgebildet. 32 haben Platz 1 und 2 richtig und 193 hatten Platz 1 richtig und 261, 35% aller Leute haben gedacht, Pogacar gewinnt. Die hätten auf Paul und mich hören sollen. Gewinner. Ja, also ich habe eben schon gefragt, 7 quasi bei den Frauen gewonnen, 14 quasi bei den Männern gewonnen. Ob wir jetzt 21 Preise uns irgendwo aus den Rippen leiern müssen. Aber nein, unsere Redaktion hat dieses Problem zu unserem Vorteil gelöst. Denn 3, die das komplette Männerpodium richtig hatten, hatten auch 1 und 2 bei den Frauen richtig. Das sind Jonas, Sarah und Chris Cross. Die Nummern der Votes behalte ich jetzt mal für mich. Wir werden euch benachrichtigen. Geil auf jeden Fall. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und ich denke, spätestens zur Flandern-Rundfahrt haben wir das Ganze wieder am Start.
Ja, Glückwunsch.
Ja, Andi, okay, wir kommen ja noch dazu, warum Andi falsch geraten hat. Erstmal ein kurzer Gruß.
Nee, Andi hat nicht falsch geraten. Andi ist immer Mats. Also, wenn Mats am Start ist.
Soll ich machen.
Ein kurzer Gruß aus Südafrika, bevor wir hier nach Italien weiterschreiten. Denn Cape Epic ist zu Ende gegangen. Wir waren alle mega hyped am Anfang, aber leider ist unser favorisiertes Team in der Mitte ein bisschen eingegangen. Statement von Georg Egger hierzu.
Ja, Mahlzeit, liebe Besenwagenhörer. Die Mountainbiker melden sich mal wieder. Speed Company Racing. Georg Egger hier am Apparat aktuell. Wir sind ja bei dem Cape Epic mitgefahren in Südafrika. Waren ganz zuversichtlich, haben auch ordentlich Last gegeben am Anfang. Allerdings ging vor allem mir mal zwischendurch ein bisschen die Puste aus und dann muss man mal ein bisschen durchatmen. Leider kein Podium, leider auch kein Gesamtsieg, aber dafür immerhin ein Stage-Win und noch ein weiteres Podium bei einer Etappe. Und ganz okay durchgekommen. Baumi hatte echt richtig Druck auf dem Pedal. Da hat es dann gar nichts gefehlt. Da war ich dann dieses Mal der Nail und der Baumi war der Hammer, Alter. Von dem her, ja, geile Sache anyway. Und das ganze Event ist einfach krank. Geht richtig ab. Dieses Mal war auch mit Hitze und Regen irgendwie alles dabei. Die Etappen waren relativ crazy.
So, ein bisschen spät eingeschickt, aber hier haben wir auch noch Lukas Baum.
So, jetzt darf ich auch mal wieder ran. Einmal gut gefahren und wieder Relevanz im Besenwagen, aber das nehmen wir doch gerne mit. Ja, Cape Epic war ein durchwachsenes Erlebnis. Jetzt zum 4. Mal dabei gewesen. Nicht so erfolgreich im GC, dafür 2-mal auf dem Treppchen gestanden bei der Etappe und das Finale auf der Champs-Élysées mitgenommen. Ja, das hat nochmal Spaß gemacht zum Schluss, aber ja, war wie immer mega anstrengend. Ich vergesse immer zwischen den Jahren oder zwischen den Events, was für eine Riesentragweite das Event hatte oder hat. Und ich bin jedes Mal wieder neu beeindruckt. Also wie viele Leute da einmal vor Ort sind, was das für eine Media-Reichweite hat generell, ist einfach mega, mega krass so zu sehen und lässt mich jedes Mal stutzen. Nichtsdestotrotz haben wir eine geile Zeit gehabt, zusammen mit Georg. Ralle war dabei, Britta hat unterstützt, Moritz wieder Bilder gemacht. Also am Setup hat es dieses Jahr nicht gelegen. Und ich freue mich insgeheim schon auf nächstes Jahr, auch wenn ich immer noch ein leichtes Bein montiert habe. Also liebe Grüße im Besenwagen und ich hoffe, wir sehen uns bald. Paul, dich sowieso beim Tracker dann, ne?
Ja, da würde mich tatsächlich eine tiefergehende Analyse schon mal interessieren, so Eigeneinschätzung, dem, was die anderen machen wollen. Ich bin ja jeden Morgen aufgestanden und habe mich gefreut, beim Frühstück Cape Epic zu sehen und ich habe jeden Tag gehofft, dass Speed Company rasiert. Das haben sie am letzten Tag dann auch abgeliefert. Ich fand es bei den Frauen auch interessant mit Annika Langwart, die zurückgekommen ist und auch gewinnt. Und was ich interessant fand, ist, dass du mir gesehen hast, dass die Marathonfahrer gehofft haben, dass irgendwann die Cross-Quanti-Fahrer eingehen, aber die sind halt nie eingegangen. Die haben so von Tag zu Tag gehofft, irgendwann müssen die auch mal am Stock gehen. Und ich glaube,
das war auch.
Ich glaube, dass ich bei denen.
Speed Company Racing Chat wurde das auch gehofft.
Ja, und ich glaube, dass die quasi vielleicht bei sich auch Sachen, ich weiß es nicht, einfach nur, ne? Also ich denke mal, dass die Cross-Quanti-Fahrer auch Dinge angepasst haben über die letzten Jahre. Und wie im Straßenradsport hört das beim Mountainbike anscheinend auch nicht auf mit der Entwicklung. Und die Fahrer werden immer leistungsfähiger, immer länger leistungsfähiger. Von daher, ja. Ich fand es trotzdem geil zum Anschauen.
Ja, es ist einfach optisch, ist es schon mega geil. Das geile Show, die da abgeliefert wird. Und auch von den beiden. Und letzte Etappe hat sich, glaube ich, auch jeder dann da in Deutschland, der das verfolgt, nochmal gefreut.
Ja, letzte.
Dass sie da nochmal vorne reingestrahlt sind.
Was sie da gemacht haben, letzte Etappe von hinten aufgeholt, an die Führenden rangefahren und dann direkt Speed Companies da einfach eine Attacke gesetzt.
Einfach
direkt vorbeigefahren. Ich glaube, damit waren auch alle überfordert in dem Moment. Aber ja, war geil zu sehen, dass sie noch die letzte Etappe holen. Ja.
Nach dem enttäuschenden Prolog habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Ich bin Erfolgsfan. Ich bin Erfolgsfan von Speed Company. Also wenn es nicht läuft, schalte ich ab. Genau. Da geht das nämlich genauso. Das ist praktisch, ja, aber da muss man nicht so lange wach bleiben. Dann reicht meistens die erste Halbzeit.
Aber hoffst du nicht jeden Tag aufs Neue, dass es heute vielleicht nochmal das Blatt drehen?
Ja, gut, das habe ich mir dann in der Zusammenfassung angeguckt.
Okay. Das,
die Attacke gesehen, alles hat gereicht. Es sind auch einfach viele Radrennen gerade. Ich muss irgendwo Kompromisse machen.
Ja, das
machen.
Aber morgens. Da,
Abstriche machen.
Da ist kein anderes.
Ja, du kannst den ganzen Tag. Ich muss ja dann mich morgens auch um andere Dinge kümmern. Da habe ich keine Zeit, um Mountainbike-Rennen am anderen Ende der Welt zu gucken.
Okay, gut. Dann lass uns auch weiterziehen.
Genau, ich wollte hier mal jetzt zum klassischen Straßenradsport kommen und ich habe es schon aufgeschrieben, kleinere Rennen, ihr habt schon euch gewundert, was das heißen soll. Aber ich wollte mal kurz auf den Freund Lukas Kubisch oder so, Kubis, mal sehen, wie man diese Buchstaben, kann mir bitte jemand einsenden, wie man diese Buchstaben ausspricht. Lukas Kubis aus der Slowakei, glaube ich. Der fährt bei Tietema Rockets. Und hat bis jetzt ein sehr beeindruckendes Frühjahr. Das wollte ich hier mal kurz herausheben. Tour de la Provence lief schon gar nicht so schlecht mit einem zweiten und einem vierten Platz auf Etappen, fünfter Gesamtklassement. Und dann wird er bei Omloop sechster, Kürnde neunter, Summer zehnter, Nokere Corse neunter. Und jetzt in der Cholet Aglo-Tour, das hätte man mich jetzt auch vorher nicht fragen dürfen, aber das schießt er ab vor auch ein paar namhaften Fahrern. Hat vorher jetzt, ist noch nicht so ganz so richtig in Erscheinung getreten, oder?
Zumindest nicht auf dem Level, ne? Also der ist ja jetzt, ich sag mal, für einen jungen Radprofi schon im fortgeschrittenen Alter mit 25 Jahren. Hat ja. Also diesen eigentlich nicht diesen aktuellen Weg von Junioren zu Development Team zur World Tour beziehungsweise jetzt ins Pro Team geschafft, sondern ist lange Zeit im Kontinentalbereich gefahren und hat da aber eben so auf sich aufmerksam gemacht, dass man bei Tietema gedacht hat, okay, der würde bei uns hier gut reinpassen und super in die Saison gestartet. Also beim Opening Weekend einfach ganz vorne mit dabei gewesen, ne? Bei Omloop, einem World Tour Rennen eben auf Platz 6 gefahren, also das ist schon ein Riesenstep, den er da gemacht hat.
Und vor allen Dingen, der fällt natürlich auf mit seinem Trikot, ich finde, der ist auch sehr oft immer am richtigen Ort. Also ich glaube, dass da in nächster Zeit auch noch mehr größere Ergebnisse kommen, weil der halt schon immer da ist, wenn er da sein muss, und das ist natürlich auch. Also erstmal brauchst du die Beine dazu, brauchst du auch das Auge, ne? Das ist halt auch eine Gabe und ein Talent.
Ich würde jetzt mal vorschlagen, hier on air, dass wir vielleicht nach Flandern und Roubaix, wo wir schon sehr gut mit Gästen besetzt sind, vielleicht mal versuchen, Bas Tietema hier reinzubekommen, weil es ist halt einfach auch ein sehr spannendes Projekt. Habe ich auch erst vor kurzem registriert, ihr wisst das bestimmt schon länger, dass sie auf eine französische Lizenz gewechselt sind. Mhm. Und da deshalb jetzt zum Beispiel dann eben auch Wildcard für Roubaix bekommen haben. Und versucht man da ja jetzt so den Step zu gehen, mit einer Team-CI zu arbeiten, also Tietema Rockets. Und da das dann so ein bisschen unabhängig vom Hauptsponsor zu machen, um eine Identität zu behalten. Also es ist auf jeden Fall halt das Team, was mal versucht, andere Wege zu gehen. und deswegen ein ganz spannendes Projekt.
Ja, also mit Teams, ihr meinst du Team Corporate Identity oder?
Ja, genau.
Ja.
Okay. Ja. Ja, wie so ein, sie machen es halt wie so ein, versuchen es zu machen wie ein Basketball oder ein NFL-Team oder und sich einfach da so Namen mit den Rockets zu geben, den sie behalten können, egal ob der Hauptsponsor wechselt oder nicht. Ja. Und das mit der französischen Lizenz haben sie gemacht, weil in Benelux, glaube ich, verboten ist, dass ein Wettanbieter Hauptsponsor ist, ne? Und Unibet, der.
Das hatten wir doch hier auch schon. Nee. Ich glaube, es hat Andi hier schon mal erklärt im Podcast. Ich glaube, wir hatten das. Bin ich mir ziemlich also, sicher. Oder war es im Off?
Das hat sich auch hier ein paar Mal schon geändert, glaube ich. Also irgendwie war es in Belgien ja erst verboten, jetzt in Holland erlaubt. Also wie auch, ich glaube, da ändern sich auch ab und zu mal die Gesetzgebungen. Das war aber auch gar nicht der Grund, sondern man hat eben als französisches Pro-Team einen Vorteil, um zu Rennen wie Paris-Nizza, Paris-Roubaix, also alle französischen World-Tour-Rennen eingeladen zu werden. Und das war einfach, glaube ich, in der Richtung eine Entscheidung, wo man gesagt hat, okay, da kommen die jetzt gar nicht mehr um uns herum. Weil die Teamleitung, das ist ja mit Bas Tietema, das ist ja quasi der Namensgeber, da ist noch sein Kollege mit dabei, die den YouTube-Channel gegründet haben, Tour de Tietema. Und die haben sehr ambitionierte Ziele und ja, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber das kann schon sehr spannend werden in Zukunft. Also die beiden haben da sehr viel Selbstvertrauen, dass sie es auch sehr schnell bis nach ganz oben schaffen können. Also darf man gespannt sein, kann man gerne sich anschauen und verfolgen.
Weiter in diesem kleineren Blog habe ich noch reingeschrieben, wer unseren Podcast mit Robert Wagner gehört hat, der wusste schon frühzeitig Bescheid, aber Matthew Brennan auch komplett im Eskalieren. meinte Robert Wagner, dass wir uns auf jeden Fall noch hier über was freuen, über krasse Radrennen freuen dürfen mit ihm, ist direkt in Wahrheit umgewandelt worden. Das Ganze, erste Etappe oder zweite Etappe Katalonien gewonnen, erste Etappe, ne?
Erste Etappe, ja.
Und wobei wir da vielleicht nochmal kurz über die Aktion von Tibor Del Grosso reden können.
Ja, also das...
Erklär das kurz, ja. Wer es nicht geschaut hat.
Genau, erste Etappe Vuelta Catalunya ging, also wer schon mal in Girona Urlaub gemacht hat, Radurlaub oder so, kennt vielleicht die Küstenstraße entlang, die ja sehr schön ist, aber sehr kurvenreich und im Regen noch unangenehmer als ohnehin schon. Und das war quasi das Finale. Und dementsprechend war es sehr, sehr technisch. Thibaut Del Grosso hat eigentlich nur das Tempo gemacht für Caden Groves, war in erster Position in der Abfahrt runter zum Zielort und er fährt halt einfach einen Ticken zu schnell durch die Kurve. Also man muss halt auch sagen, der ist Cross-Weltmeister U23, holländischer Meister, pipapo. Also das heißt, er kann sein Rad unter Kontrolle behalten und der ist halt irgendwie so weggerollt und man hat richtig gemerkt, dass er das gar nicht checkt, was er eigentlich gerade macht. Also dass der Vorsprung immer größer wird, weil der ist nie in eine richtige Aero-Position gegangen. Der hat sich die ganze umgedreht und hatte viel zu spät gecheckt, dass er jetzt durchziehen muss oder zu spät das Go bekommen. Auf jeden Fall, als er das dann kriegt und voll durchzieht, fährt er halt rum, als wenn er gerade ein Baguette holen fährt. Also halt völlig aufrecht und wirklich so ohne jegliche von außen sehende Körperspannung für so ein Finale. Also
ja, auf jeden Fall halt nicht so aero, wie du eigentlich sein solltest, wenn du jetzt demnächst deinen ersten Profisieg da einfahren könntest.
Genau, und dann die Zielgerade war ansteigend. Ich glaube, die letzten 500, 600 Meter waren das. Und ja, da hat er eigentlich einen soliden Vorsprung. Aber von hinten kommt dann der Brennan. Am Hinterrad war Caden Groves. Der, glaube ich, auch dachte, geil, ich werde jetzt hier schön zum Sieg gefahren von Brennan. Aber hat er ja die Rechnung ohne den Brennan gemacht, der anscheinend ein mega Bein hatte, weil der ist, ich glaube, den letzten Kilometer alleine von vorne gefahren mit Caden Groves am Hinterrad, fängt an nach der letzten Kurve, und dann ging es wirklich noch so 450 Meter geradeaus, fängt da schon die ganze Zeit an, aus dem Sattel eigentlich zu sprinten. Ja, und fährt.
Geht so ein bisschen bergauf, ne?
Ja, geht schon richtig berghoch. Also ist schon eklig. Und fährt halt hin zu Del Grosso und fährt halt voller Ziellinie vorbei und Caden Groves fällt halt einfach vom Hinterrad
Meter,
ab.
Muss man sagen. Also.
Ja. Der fährt echt, also so quasi so auf der Ziellinie vorbei. Und das ist wirklich so, du siehst diese Aufnahme und Es haben mir schon mehrere Leute auch geschrieben, es ist so schmerzhaft zuzusehen, weil selbst 150 Meter vor Ziel sieht es so aus, als könnte Del Grosso das nicht verlieren.
Ja, ja.
Er ist also gefühlt bei 150 Meter hat er 150 Meter Vorsprung auch und guckt sich auch um und fängt auch an, irgendwie schneller zu fahren, aber auch nicht so richtig. Und gut, ich habe mir dann halt auch gleichzeitig gedacht, wo ich mich aufgeregt habe, wie kannst du das noch vergeigen, Tibor Del Grosso, wie ich so auf der Couch sitze.
Ja, aber ich glaube,
Schokolade in der Hand.
Ich würde echt behaupten, dass er mit der Situation, also der ist eigentlich ein sehr selbstbewusster Rennfahrer. Ich weiß nicht, ob ihr den verfolgt so ein bisschen.
Ja, doch.
Der macht auch sehr markante Sprüche und Interviews und so. Mhm. Also auch sehr unterhaltsamer Typ eigentlich. Aber der schien mir ein bisschen überfordert mit der Situation. Weil normalerweise,
es ist wirklich nur,
weil du hast dich, also so oft drehst du dich einfach nicht um. Hätte sich dreimal nur weniger umgestellt.
Das war ja auch nicht geplant.
Aus dieser kleinen Flucht.
Nee, es war auch nicht geplant. Kevin Groves hat es
ja danach im Interview nochmal gesagt. Und du musst dir jetzt vorstellen, der war ja vorletzter Anfahrer. Also eigentlich wäre sein Job schon zu Ende gewesen, da wo er es wegrollt. Also ich glaube,
Der
war auch schon.
Der war stark genug, um zu gewinnen. Aber.
Ja, also gut, nur eine Aktion geändert. Bisschen mehr Aero gefahren, nicht so oft umgedreht oder im Unterlenker gesprintet am Schluss.
Eins von den dreien.
Und dann schafft er es auf die Linie.
Dann wäre der hinten wahrscheinlich einmal früher losgefahren.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, der Brandon hat sich schon auch angestrengt. Und nicht, dass er jetzt kalkuliert hat auf 5 Meter. Aber ja, das war auf jeden Fall, ja, wie du schon sagst, schmerzhaft anzusehen.
Das tat mir auch richtig leid.
Er selbst
darf sich das nicht angucken.
Nee, ich habe mich umso mehr für den Brandon gefreut, dass der noch gewinnt.
Ja, aber das ist so, das passiert halt so selten, dass so ein Anfahrer halt so dann irgendwie auch mal gewinnt. So, der wird noch zahlreiche Radrennen gewinnen, der ist einfach sehr, sehr gut. Aber ja, das war halt, keine Ahnung, das hat er halt auf jeden Fall selbst vergeigt, das Ding. Ja. Egal.
So, kommen wir doch jetzt langsam zum schönsten Rennen der Saison bis jetzt.
Nee, das Finale, also viel besser kann es nicht werden, würde ich sagen.
Es kann nicht besser werden, aber wir fangen mit Frauen an und wir steigen ein mit Noemi Rueck. Also, ich bin ja Fan.
Ich glaube,
hatten wir jetzt
wir
hier
alle,
so.
Oder? Gibt's?
Ja.
Also, machst du den ersten offiziellen deutschen Noemi Rueck-Fanclub auf, oder?
Ja, vielleicht, mal gucken. Oder auf jeden Fall irgendeinen Besenwagenhörer, weil ich habe ihr schon gesagt, so ich glaube, du hast in Deutschland auf jeden Fall auch diese Saison schon ganz gut Fans dazu bekommen. Ja. Dann hat sie mir direkt so einen Screenshot geschickt von jemandem, der ihr schreibt, ich hoffe, es gibt Erfahrungsbericht im Besenwagen. Viel Glück und Erfolg. Aber geil, ja, ich bin so ein bisschen in Kontakt geblieben mit ihr, nachdem sie zu Gast war bei uns im Anfang des Jahres. Und sie hat ja bei uns im Podcast gesagt, dass sie eigentlich nicht eingesetzt wird für Sanremo und Flandern fahren soll und
sie musste sich entscheiden.
Genau, ja. Flandern oder Sanremo. Und dann habe ich aber 3 Tage vorher auf ihrem Instagram-Profil gesehen, dass sie am Poggio-Schild ist und dann habe ich so, hey, fährst du? Und habe ich sie natürlich direkt nach Zieleinfahrt gefragt, nach einem Erfahrungsbericht, den ich dann 2 Tage später bekommen habe und der ist echt spannend. Also ich glaube, wir kriegen ja hier öfter solche Erzählungen, das ist jetzt relativ lang, aber es ist auf jeden Fall krass zu hören, wie das Rennen so verlaufen ist für sie. Ich clip ab.
Ja, von Anfang an war das Rennen eigentlich ziemlich nervös und hektisch, weil ja alle halt etwas nervöser waren, weil es jetzt das erste Mal dieses Rennen gab. Darum hat es auch ja ziemlich viele Stürze gegeben. Und ich war auch 2-mal oder 3-mal sogar eigentlich zu weit hinten und war dann aufgehalten worden vom Sturz. Bin aber nie selbst gestürzt. Meine Teamkolleginnen haben mich dann immer wieder sehr gut zurückgebracht. Sonst die ersten 90 Kilometer war eigentlich nicht viel los. War einfach der Küste nah entlang und ja. Dann ging es ja über die 2 kleineren Anstiege vor Cipressa. Die waren ein bisschen härter, aber nicht crazy. Habe eigentlich erwartet, dass sie dort schon mehr Druck machen würden, also vor allem FDJ. Aber das war nicht der Fall. Und dann eben eigentlich Vollgas, volle Leadouts in Cipressa. Dort war ich auch eben noch kurz davor, aufgehalten worden von diesem Sturz und musste dann auch wieder zurückgefahren werden von einer Teamkollegin. Darum war ich dort nicht super ideal positioniert unten in die Chip-Presse rein, aber ja, konnte dann mich auf dem, also während dem Anstieg dann ja, besser positionieren. Und auch da habe ich ehrlich gesagt erwartet, dass es voll gefahren wird, von unten bis oben. Aber war auch nicht wirklich der Fall. Es war schon ein hohes Tempo, halt auch mit dem Rückenwind war es sehr schnell, aber ist alles zusammengeblieben und ja, nicht keine große Attacke gegeben. Dann in der Abfahrt war ich etwas zu weit hinten positioniert. Das war auch irgendwie mega schwierig, sich zu positionieren für die Abfahrt, weil oben, ja, ich habe wie erwartet, es wird dann eine Linie geben, aber es war wie so halt das ganze Feld auf der Straße verteilt, darum war es recht schwierig zum Überholen. Aber ja, dann Abfahrt war ich das zu weit hinten, dann hat es auch gesplittet und unten war ich in der zweiten Gruppe. Dann habe ich einen Moment lang gedacht, das ist echt nicht ideal. Wusste nicht, ob das jetzt das Aus ist für mein Rennen. Aber hatte noch drei Teamkolleginnen in meiner Gruppe, die haben dann das Loch wieder zugefahren. Und dann, ja, dann wieder gleiches Szenario vor dem Pocho, hat es wieder einen Sturz gegeben. War ich wieder dahinter und darum wieder echt viel zu weit hinten in den Pocho reingefahren. Aber dann konnte ich ein sehr geiles Überholmanöver machen in der ersten Rechtskurve und war dann gerade wieder auf der zweiten Position. Und ja, dann kam ich wirklich sehr gut über den Pocho, war etwas härter als Cipressa und gab auch oben drüber eine Attacke von Labou, aber ja, ich hätte gedacht, dass sie früher attackieren würden, FDG, und das wirklich viel härter machen würden. Drum, ja, für mich war das ideal, so kam ich sehr gut über die beiden Anstiege rauf. Dann Pocho-Abfahrt, ja, dann waren wir noch eine Gruppe von, glaube 14 Fahrerinnen und dann wusste ich, ich hatte eigentlich einen Plan, dass ich einfach Kopecky folgen würde, weil wenn Lorena noch dabei ist, dann würde Kopecky sich sicher den Lead machen und wenn oder vielleicht noch für eine Late Attack gehen und darum ja, habe ich mich entschieden, einfach an ihrem Rand zu bleiben und das war ideal, weil Borghini dann attackiert hat und Kopecky das Loch schließen musste für Lorena und so blieb das Tempo konstant mega hoch. Es war eine Linie und ja, ist halt nie mehr zusammengefallen, das Tempo. Und das war für mich perfekt. So konnte ich einfach meine Position halten und ja, mich auf den Sprint vorbereiten. Das hat sehr gut geklappt. Leider, ja, was ist das Einzige, was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich den Sprint nicht früher angelassen habe. Eigentlich hatte ich so einen Plan mit so 300 Meter, 250 zu gehen und ich war ja wirklich in der besten Position, aber ich habe mich dann irgendwie echt nicht getraut, den Sprint anzulassen. Habe mich so gefragt, warum geht niemand anders? Und in dem Moment habe ich so gespürt, wie sie von hinten kommen und Lorena angefangen hat zu sprinten. Und dann ja, wurde ich noch ein bisschen eingeklemmt halt von Pauline. Aber ich glaube, ja, schlussendlich hat das nicht mega viel ausgemacht. Eventuell wäre ich noch etwas näher zu Marianne rangekommen. Vielleicht hätte ich sie noch schlagen können. Aber ich glaube, um Lorena zu schlagen, hätte es nicht gereicht. Drum, ja, mit Podium bin ich echt mehr als zufrieden. Das ist echt in diesen Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Und ja, mega, wirklich mega, mega cool. Und sehr dankbar, ja, für die ganze Hilfe vom Team. Genau. Ich hoffe, das passt so. Und genau, Flandern fahre ich jetzt auch. Das wird mein nächstes Rennen sein. Und dann die Ardennen. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend und dann eine gute Podcast-Aufnahme. Tschüss.
Ja, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Insight.
Ja, Auf jeden Fall. So hätte ich das jetzt eigentlich gern immer, dass eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer uns das ganze Rennen erstmal erklärt. So
also bis jetzt plastisch. Ist sie bei jedem World Tour Rennen dieses Jahr aufs Podium gefahren. Nee, nicht aufs Podium, ja, unter die ersten 10.
Ist schon krass, was sie bis jetzt macht. Ne?
Also ist auch aktuell, also wenn man sich die Punkte dieses Jahr anschaut, die erfolgreichste Fahrerin ne, bis heute. Mal sehen, crazy. Wenn dann jetzt noch ein Top 10 in Flandern dazukommt, dann...
Gibt es eigentlich ein Trikot bei den Frauen? Nee, auch nicht, ne? Wie bei den Männern. Gab es ja mal, ne?
Weltcup, so geil. Nee. Erik Zabel, Weltcup-Führer. Ja,
aber gab es das nicht bis vor 2-3 Jahren noch?
Nee.
Ne? Ja, es gab mal so in unteren Kategorien, also okay. Europe Tour, Asia Tour,
Africa ja, Tour, ja, okay,
also in den kontinentalen Rennen.
Das ist ja schon ganz, ganz lange her.
Aber krass, oder? Wie viel einfach auch schiefgegangen ist. Wie oft Sturz vor der Schipressa, hinterm Sturz gewesen, wieder reingefahren, positioniert, bergab, zweite Gruppe, Feld geteilt, dann von Kollegin wieder hingefahren, Sturz unten am Poggio dahinter gewesen, dann aber gut positioniert, Überholmanöver, Kurve gut gefahren, vorne gewesen. Und dann halt auch schon so vorher die Taktik zurechtgelegt, so wenn das so passiert, bleibe ich einfach hinter Kopecky. Mhm. Dazu dann Stick to the Tactics und alles so aufgegangen, mega.
Ja, hat
mega krasse Story hat eigentlich.
Sehr auch. Viel von der Charakteristik einfach auch vom Männerin, ne? Da passieren so viele Sachen und das auch das Frauenrennen halt super spannend macht und gemacht hat. War schon ganz cool, so beides an einem Tag. So zweimal das Finale einfach gucken konntest. Weil jetzt müssen wir ja leider wieder mega. Fast ein ganzes Jahr warten, ne? Ist schon traurig. Aber
was ich dran interessant finde, ist halt, war ja auch Franzi Koch gesagt hat, dass sie denkt, dass es einen anderen Rennverlauf geben wird, weil sie langsamer hochfahren als bei den Männern. Mhm. Interessant zu sehen, das ist halt einfach wirklich nicht identisch, aber dass halt die Frauen die gleichen Probleme haben wie die Männer, also die einzelnen Fahrertypen. Also, ne, wie jetzt eine, also ich hab's halt echt mit dem Namen.
Vollering.
Ja, Wollering, so, ne? Das ist halt, was sie auch nach dem Rennen meint, jetzt versteht sie, welches Problem Pogacar hat. Dass es halt, ja, für alle ein sehr komplexes Unterfangen ist. Und das ist aber, ich finde auch gut, dass es so ist. Mhm. Ich hätte es jetzt schon nicht so cool gefunden, wenn bei den Frauen das wirklich einfach rein über Stärke gegangen wäre und weniger über diesen ganzen taktischen Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ja.
Ich finde, das ist halt so ein bisschen so ein Rennen, wo du dich vielleicht, okay, es ist 300 Kilometer lang, aber so in dieses Finale kannst du dich als Hobbyfahrer und Fan viel besser hineinversetzen. So 5 oder 10 Minuten Hügel, die gibt's überall. Und die kannst du so im Group Ride auch irgendwie zusammen Moment, hochballern.
Die dauern aber nicht 5 oder 10 Minuten, wenn man die selber fährt. Aber, die dauern nur ja, so lange, natürlich. Wenn du ich, aber, da jetzt im Rennen glaub, mit dabei bist.
Aber so ich kannst glaub, du daran, dir als Hobbyfahrer... Ich glaube, was daran interessant ist, dass so Regeln über Bord geworfen werden und glaube deswegen auch so für Leute interessant ist, weil halt auf einmal Sprinterin oder Sprinter mit Bergfahrern zusammen berghoch fahren. Ja, und das ist halt, das siehst du ganz, ganz selten. Das war auch bei meinem ersten Sanremo, als ich gefahren bin, weiß ich noch, wie am Tag vor einem Meeting gesagt wurde, wenn wir in die Schipressa reinfahren, lass dich nicht im Kopf ficken von den dicken Sprintern, die an dir vorbeifahren. Das gehört dazu. Und du fährst rein, denkst, ey, das geht doch hier gerade berghoch, warum rollt da so ein Sprinter an mir vorbei? Ja, weil das ist so... Das sind einfach ganz andere Gesetze, die da herrschen bei diesem Rennen. Und ja, genau. Das hat man wieder gesehen.
Und die Sprinter kriegen erzählt so, lass dich nicht von den Bergfahrern irritieren.
Ja.
Du schaffst das da drüber.
Ja.
Ja, nice. Ja, ich weiß auch nicht. Denkt ihr, Vollering hatte auch einfach nicht die besten Beine an dem Tag? Oder war es so schnell, dass sie ihre Bergpower da nicht untergebracht
hat? Einfach nicht in Position auch, ne? Also sie hat zwar im Nachhinein gesagt, es war nicht schwer genug. Aber ich glaube so, ja, mindestens an der Cipressa schon nicht so gut und auch am Portillo eigentlich nicht so, wie es hätte sein müssen, meiner Meinung nach. Aber ich kann mir, es haben mir auch einige Fahrerinnen jetzt so nach dem Rennen zur Debatte gestellt. Ich würde mir schon das Rennen auch wünschen, wenn es noch ein bisschen länger wäre. Also ob es jetzt 200 sein muss, ne, um so eine Zahl zu haben. Aber ich glaube so von der Dauer, wenn man da so an die 5 Stunden rangehen würde oder vielleicht, sagen wir mal, einfach auch eine gute Dreiviertelstunde länger, ne, dann sind wir so bei 4,5. Das wäre dann, glaube ich, mal eine Distanz, die nochmal einen Unterschied macht. So.
Die dort auch nicht jeder gewohnt ist dann.
Ja, genau. Ja, gut. Ich meine, bei 300 Kilometer bei den Männern ist man auch nicht gewohnt. Ne? Das fährt man nur einmal im Jahr.
Ja, deswegen wird es ja dann.
Aber das hat sowas, ja, also das ist ja schon sowas Besonderes schon. Und ich glaube, so ein Ticken länger, das würde dann vielleicht, ne, das ein oder andere Bein müde machen. Kontern. Und dann wird es vielleicht dann am Portio auch möglich, ne, dass dann ein Unterschied gemacht werden kann.
Aber wenn sie angenommen das Rennen länger machen, machen sie sich nur das eine länger, dann wird, glaube ich, der ganze Frauen-World-Tour-Kalender angepasst. Du kannst,
man muss ja jetzt gar nicht, deswegen sage ich ja, also ich jetzt so sagen, wir ändern jetzt die Regeln, aber es ist halt auch gerade noch nicht so am Limit. Ne? Es ist relativ kurz, also Gent-Wevelgem ist zum Beispiel länger.
Ja, ich glaube aber, dass es halt der Rennverlauf im zweiten Jahr, im ersten Jahr würde ich euch recht geben, ich glaube, im zweiten Jahr würden wir den gleichen Rennverlauf sehen. Mhm. Also da wird sich halt auch angepasst. Also ich meine, Lorena Wiebes wird dann halt auch gucken, dass sie es halt auch mit einer Stunde länger Fahrzeit gewinnt. So.
Was ich ja dann, also es soll ja jetzt gar nicht die Chancen
Lorena
Wiebes schmälern, sondern ich weiß, einfach was du meinst, nur gerne das Rennen sehen, wenn es noch ein bisschen länger wäre.
Was ich halt interessant finde, mal an Sanremo ist, ich würde sagen, das ist so eins der wenigen Rennen, wo jetzt zum Beispiel Flandern siehst du ganz klar, gewisse Leute können diese Rennen einfach nicht gewinnen, weil diese über 200 Kilometer nicht performen. Ich würde jetzt sagen, dass das bei Sanremo nicht der Fall ist oder dass eine andere Dynamik ist bis zu einem gewissen Punkt. Also je nachdem natürlich auch, wie das Wetter ist, aber du hast halt nicht so diese krasse Dauerbelastung, wie es jetzt halt bei Flandern vom Start weg eigentlich ist. Deswegen glaube ich halt, dass da diese krasse Distanz von fast 300 Kilometer jetzt bei den Männern schon eine Rolle spielt, aber jetzt nicht so krass, wie es jetzt zum Beispiel bei Flandern mit 260 Kilometern oder bei einer WM mit 260 Kilometern. Ja. Aber ja, ich finde gut, dass es bei den Frauen genauso
gibt. Ist schon eine Fahrzeit bei den Männern über 6 Stunden, ne? Das ist schon
ein Faktor, auf
jeden Fall.
Ja, du hast aber viel tote Zeit.
Ja, die
Du hast bei
Flandern. Ist ja mental auch nochmal was ganz anderes irgendwie.
Du hast bei Flandern.
Du musst so am Ende so Hyperfokus haben. Und
ich finde, bei Flandern hast du halt gar keine tote Zeit. So selbst wenn du, wenn vorne die Gruppe weg ist, ist ja immer Stress. Es kann immer irgendwie ein Sturz passieren.
Übrigens nicht, Basti. Es ist genau das Gegenteil. Bei Flandern musst du dich schon den ganzen Tag konzentrieren und bei Sanremo eigentlich nur die letzte Stunde. Aber da halt, du musst
genau das meine ich ja.
Da musst du direkt da sein.
Also du brauchst bei Sanremo brauchst du am Schluss so Hyperfokus und vorher musst du halt irgendwie die Zeit überleben. Und bei Flandern musst du halt viel früher schon und viel länger fokussiert sein.
Ja. Also ja, aber wie gesagt, das Rennen, so wie es ist, bei Männern zumindest ist es gemacht für das beste Finale des Jahres, so mal wieder. Und bei den Frauen auch. Und die Zusammenstellung passt halt einfach.
Ja, also die Frauen jetzt, die aktuellen Profis bei den Frauen, die lernen ja jetzt auch nochmal neu damit umzugehen. Es wird jedes Jahr wieder neue Schlüsse daraus geben, so wie es bei den Männern gibt. Letztes Jahr hat UAE schon versucht, das irgendwie an der Cipressa schnell zu machen, hat nicht funktioniert. Dieses Jahr haben sie es auch nicht ganz so hingekriegt, wie sie wollten, glaube ich, aber war schon definitiv besser als letztes Jahr. Und ich denke, genau so läuft das auch. So eine Demi Vollering wird auch versuchen, das Rennen zu gewinnen. Oder eine andere Fahrerin, die keine Sprinterin ist. Und dann wird es auch mal versucht, wahrscheinlich noch schneller zu machen, die Berge hoch mit besserer Positionierung und so weiter. Ja. Und
aber ja, dann erstmal noch Glück, Naomi, das ist beeindruckend. Oder
Noemi, Paul.
Noemi, was sage ich?
Naomi.
Noemi, Entschuldigung. Ja, lass uns mal rübergehen zum Männerrennen.
Und da können wir auch wieder mit einer Voicemail starten.
Von wem?
Ganz gute Einleitung, ja, von dem Protagonisten der ersten 5 Stunden.
Und da, ne, das ist mir noch im Kopf hängen geblieben, was Andi letztes Mal gesagt hat, als er meinte, dass die Alpecin, die übernehmen immer die Verantwortung. Also mir fällt kein Radrennen ein, wo sie es nicht machen. Ich fand eher andere Mannschaften nach ein bisschen läppisch.
Den Kopf geschüttelt haben.
Ja, genau. Aber dann zweite Posse da rumfahren, das war echt witzig, ja.
Also wir hören Sylvain Dillier, der für Alpecin wirklich einfach ab quasi Kilometer Null bis ins Finale rein das Rennen alleine ohne Ablösung, glaube ich, kontrolliert hat.
Guten Morgen, Bastian. Ich bin bei Mailand Sanremo bis knapp 230 Kilometer gefahren. Watt gab es einiges zu drücken. aber ich hatte ca. 330 Watt Normalized Power und etwa 10 Watt weniger Durchschnitt. Also ja, war schon ganz eine schön anständige Leistung. Aber hat mir echt richtig Spaß gemacht. Und dass Mathieu dann ja am Ende noch gewonnen hat, hat das Ganze dann perfekt gemacht.
Nach den Watt habe ich ihn natürlich gefragt gehabt. Ja.
Weil, also ich, der Typ ist einfach krass, ne? Ich meine, er selber mal Zweiter bei Roubaix, so war irgendwie so auf dem Sprung, vielleicht auch selber ein Klassiker-Kapitän sein zu können. Aber anscheinend will er es vielleicht auch gar nicht so richtig, ich weiß es nicht.
Also wir hatten ihn hier auch schon im Besenwagen, kann man sich die Folge auch nochmal anhören.
Hat er das damals gesagt, dass er er wollte das gar nicht? Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist halt krass. Also das ist halt auch ein krasses Talent, das so machen zu können.
Also es werden ja die wenigsten Leute, die dieses Rennen komplett geguckt haben. Ich habe es tatsächlich getan, aber ich habe dazwischen das Frauenrennen geguckt. Er ist wirklich alleine von vorne gefahren, die ganze Zeit das Tempo von der Ausreißergruppe alleine, die halt zu acht waren. Und es sind auch ein paar lustige Situationen aufgetreten, nämlich einmal das, was wir eben schon angesprochen haben. Hinter ihm vier Fahrer von Lidl Trek und er guckt sich halt um und macht mal so einen Ablösungsellbogen und die schütteln einfach nur mit dem Kopf. Und an einer anderen Gelegenheit ist, ich glaube sogar, es ist Jascha Süterlin, hinter ihm wird sich schon abgewechselt, aber er bleibt alleine vorne. Und dann ist so Jayco dabei und irgendeiner von Jayco lässt die Führung wirklich aus und fährt zur rechten Straßenseite rüber und das ganze Feld bleibt hinter ihm. Und Sylvain Dillier merkt es erst so nach 20 Sekunden, wo er schon 50 Meter Vorsprung zum Feld hat, dreht sich um und schüttelt so mit dem Kopf. So, was macht die für eine Scheiße? So kommt jetzt wieder ran, wartet und fährt wieder weiter von vorne.
Das ist also wirklich crazy. Auf jeden gewesen. Fall kann man schon sagen, war er der MVP für MVDP. Oder?
Ja, MBR. Ja. Aber das ist, wie krass wichtig so ein Rennfahrer ist, ne? Also der einfach das ganze Team entlastet.
Ja.
Das ist halt brutal, ey. Ja. Ja, von daher Chapeau.
Sein anderer Teamkollege hatte nicht den besten Tag. Jasper Philipsen, der Vorjahressieger. Ich habe dann noch ein Interview gelesen, dass er sich, der ist in der Cipressa abgefallen dann. Um nur kurz Alpecin noch abzuhaken und jemanden, der ins Finale nicht mehr eingreifen konnte. Hat nicht die beste Figur gemacht im ganzen Rennen, hatte ja auch diesen Sturz in der Woche davor und meinte so, der Regen am Anfang, die ersten 2-3 Stunden hat ihm extrem zugesetzt und er kam gar nicht rein.
Das haben echt relativ viele gesagt. Ne? Michael Matthews hat das auch gesagt. Ich weiß gar nicht, wer das noch gesagt hat. Ich glaube Mathieu selber auch. Es waren auf jeden Fall ein paar Rennfahrer, die so gesagt haben, dass die echt nicht dachten, dass sie noch ins Rennen zurückkommen, weil denen halt echt kalt war am Anfang. Aber ja, wollen wir mal zu Cipressa gehen?
Muss man sich halt warm anziehen. Ja,
vorher ist nichts passiert, oder?
Hä? Ja, nee, vorher ist echt nichts passiert, also so wie immer.
Ja. Du hast ja das übliche Geplänkel, aber ich fand interessant, du hast gesehen, dass diesmal UAE auf jeden Fall versucht hat, das besser zu machen als letztes Jahr. Man hat Nils halt aufgeraucht, ne, bei der Aktion da vorne reinzufahren.
In die Cipressa rein, genau.
Ich hab echt auch ein bisschen gehofft, dass die in der Lage sind, mit noch mehr Leuten zusammen vorne reinzufahren, aber das waren dann am Ende doch wieder nicht so viele.
Del Toro ist irgendwie nicht in Position gewesen, der hat es nicht geschafft.
Genau, die fahren auf jeden Fall rein und dann siehst du halt dann wie Valens war das, ne? Als erstes. Genau, wie Valens. Genau. Gebückt hat, wie ein Bekloppter am Anfang und wieder noch einmal von...
Da ja? Ist Pogi auch noch so 12, also der ist nicht dran.
Ja, genau.
Der hat es auch nicht in der Formation da rein geschafft. Ja. Also es ist Valens alleine vorne und dann erst auf Position 12, 13 sind Narváez und Pogi.
Genau, und das Interessante ist, Mathieu ist auf 2, also er fährt halt, ich glaube, Garner dann dahinter irgendwie auch fast direkt. Und
ist auch crazy.
Das war irgendwie eine interessante Rennsituation und weil dann Valens auch rausgeht, ne? Und dann ja Mathieu ist und dann kommt er von hinten, da war er jetzt mit Pogi und zieht dann ja nochmal richtig an. Und ich glaube spätestens da sind euch bei allen die Alarmglocken angegangen. Weil das war halt krass, wie der da aufgezogen hat. Und ich glaube, da hat der Rückenwind halt eine gute Rolle gespielt, ne? Weil ohne den hättest du es nicht machen können. Und da war nämlich genau die Kurve, die Andi auch beschrieben hat oder wir beschrieben hatten, diese Rechtskurve, wo du halt eigentlich losfahren musst. Und genau da fährt er halt dann irgendwie auch los. Und Ey, das war so geil.
Und das soll, also den Part sollte eigentlich Del Toro übernehmen. Konnte jetzt im Nachhinein auf jeden Fall so ein bisschen was aus dem Teambus von UAE noch sehen. Also die hatten wirklich den Digipressa in Abschnitte eingeteilt, wo jeder Fahrer eben erst Valens, dann Narváez und dann sollte eigentlich Del Toro nochmal ein Part fahren, bevor Poggi eigentlich dann so den letzten Kilometer oder 1,3 Kilometer losfährt. Also schon krass, diesen Berg so in Angriff zu nehmen auch. So sagen, okay, wir gehen hier schon all in. Also du hättest ja wirklich deine komplette Mannschaft dafür verbraucht. Am Ende war es erfolgreich, aber es ist schon krass. Ne? Also
ja. Was ich da halt so krass finde, ist, ja, ich glaube auch, selbst wenn sie den da gehabt hätten, den Del Toro, ist ja, glaube ich, nichts an der Ausgangssituation geändert. So. Also ich glaube, wir hätten...
Das ist vielleicht sogar besser so gewesen.
Ja, vielleicht wäre Ghana nicht unbedingt da gewesen so, aber Mathieu und er waren auf jeden Fall da. Und
naja,
und,
oder
was ich halt so krass...
Oder halt, ja, okay, sag du.
Ja, was ich halt so krass finde, ist daran, weil wir in den letzten Wochen drüber geredet haben, wenn Poggi losfährt, kann keiner mitfahren. Und wie du dann auf einmal so ein Rennen hast, was ja auch berghoch geht, was ich vorhin schon meinte, ne, da irgendwie sprint davon auf einmal an dir vorbei, was du eigentlich nicht gewohnt bist, wie halt so jemand wie Mathieu halt dann auf einmal mit einem Pogacar am Berg mitfahren kann. Klar, das ist jetzt nicht Alpe d'Huez und so, ne? Also das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen, aber ich fand das so krass und und ich würde auch sagen, Mathieu war auch an den Bergen stärker als Pogacar. Der nimmt halt eine Flasche an, als Pogacar attackiert und fährt dann einfach da wieder hin. Der ist so souverän gewesen, das war brutal.
Ja, es sind halt keine Watt-pro-Kilogramm-Berge, das kann man schon sagen, ne? Also da ist halt einfach und das hat man eigentlich mittlerweile auch so ein bisschen rausgefunden. Also dieses reine Watt pro Kilogramm, das zählt erst ab so einem gewissen Durchschnittssteigungsgrad. Und du hast halt bei der Cipressa und beim Poggio auch wirklich Abschnitte, die schon fast flach sind. Ne? Also
die fahren mit dem 40er Schnitt da hoch.
Ja, und
also
da zählt halt einfach die Wattleistung dann doch noch mehr, also die absolute Leistung, als das Verhältnis zum Gewicht. Und da muss man sagen, da ist halt Van der Poel einfach der größere, kräftigere Fahrer. Und da würde ich jetzt sagen, hat Pogacar eben gar keinen Vorteil. Also natürlich hat er den Vorteil, dass er nach 6 Stunden diese Leistung fahren kann und auch noch, wir haben es gesehen, mehr Leistung als die meisten anderen, die da mit am Start sind. Aber dann, wenn du eben einen Fahrer wie Van der Poel hast, der fährt ja wahrscheinlich an der Schwelle einfach ein paar Watt mehr, ne, oder in dem Bereich. Und das ist dann im Endeffekt halt mehr Speed. Ne? Also der hatte das schon.
Dazu kommt ja auch noch ein ernstzunehmender Windschatten bei der Geschwindigkeit.
Ja. Ich fand, wen ich richtig beeindruckend fand, war einfach Ghana. Also,
ja, klar.
Also ich feiere Ghana eh, aber alter Schwede, ey, was der auch an dem Tag für den Kopf gehabt haben muss. Also jetzt halt auch so immer so sein eigenes Ding zu machen, nicht so. Also klar, gibst du nicht auf, wenn du ums Podium mitfährst, oder der hätte ja auch potenziell noch gewinnen können am Ende im Sprint. Aber wie der da diese Lücken halt hält und immer wieder hinfährt und du merkst halt, wie Pogacar dann auch nach der Cipressa, ne, am Poggi und so, dann halt immer wieder halt versucht zu attackieren, damit Ghana nicht zurückkommt. Oder zumindest sah das so aus. Aber Ghana einfach so sein Ghana-Ding gemacht hat und dann in seiner 130er Trittfrequenz immer wieder hinfährt, abfällt. Also das Finale.
Also das war schon geil für die Spannung, so, ne? Man muss aber schon sagen, dass ohne die ganzen Fahrzeuge glaube ich nicht, dass er zurückgekommen wäre.
Du meinst die Motorräder vor ihm,
ja,
oder?
Ja, also man muss sagen, also ne, auch das gilt schon für die ersten drei. Also das hätte jetzt nichts am Endergebnis geändert, glaube ich, aber das sind in Sanremo schon extrem viele Motorräder, die da vor den Fahrern fahren. Man hatte ein Kameramotorrad vor und hinter der Spitzengruppe, also für 3 Leute, 2 Motorräder, dann direkt hinter Ghana immer natürlich auch der Jurywagen, der auch schon nah dran war. Und ich meine, die Zahlen sind bekannt, es gibt eine Studie dazu, die Abstände reichen einfach nicht. Und diese Küstenstraße, ja, wenn da vor dir schon 50 Motorräder lang gefahren sind, also da entsteht ja auch schon Sog. Ja, und ich glaube, hätten die Autos hinter Ghana das nicht so abgeschirmt und wären da nicht so viele Motorräder gewesen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob er dann zurückgekommen ist, so wie er immer wieder zurückgekommen ist. Also ich glaube, da hätte sie ihn halt irgendwann aufgestellt, er wäre Dritter geworden. Aber natürlich für unsere Unterhaltung, für unsere Unterhaltung war es natürlich super. Also
ja, ich meine, das, was Basti gerade sagt, ja, vielleicht wären die vorne auch da nicht so schnell gewesen, aber ist halt, ich meine, das ist halt leider noch immer Teil des Rennens und von daher gehört das zur Dynamik, also leider dazu. Aber wie du schon sagst, finde ich, für die Spannung war es unglaublich. Also, mir hätten auch die beiden vorne rein noch gereicht, ne? Also
ja, das, aber ich fand, es war schon gut, wie der da am letzten Kilometer reingerollt ist, ne? Also, weil man ja auch wusste, auch der kann schon auch sprinten. Ja, ja.
Ja, und ja, also ja, und ich bin übrigens überrascht gewesen, wie gut Pogacar weg runtergefahren ist. Du hast aber auch gesehen, dass Mathieu nicht so überzeugt war von seinen Abfahrtskünsten, also zumindest von der Cipressa runter noch, der hat immer so ein bisschen Loch gelassen. gar nicht zu Mathieu, so, der ist da schon auch auf Kante gefahren. Aber ja, war ein unglaublich geiles Finale und ja, also auch der Sprint, ne? Jetzt haben dann Leute ja nachher irgendwie dann analysiert, ja,
das Programm. Warte mal, noch kurz vorher, bevor wir zum Sprint kommen. Erstmal auch, was du eben schon gesagt hast, Paul, mega geil, einfach während diesen Attacken von Pogacar schon zu sehen, dass Van der Poel nicht, also dass er selbstbewusst bleibt. Dass er das mit der Flasche, dass er eine Flasche annimmt, während Pogacar attackiert und dann im Poggio auch, dass er so dieses Loch vor der Kurve lässt. Und wo ich kurz dachte, ist er in Bedrängnis, weil er so irgendwie ein paar Meter Loch hatte und dann einfach in der Kurve das völlig entspannt zurollt bis ans Hinterrad. Und dann setzt er ja noch die Kirsche oben drauf.
Das war geil.
Und gibt ihm noch eine Konterattacke auf der Spitze vom Poggio.
Aber ich glaube, das war einfach nur so.
Einfach um dem zu zeigen, so, ey, das hat mir gar nichts ausgemacht.
Aber ich glaube, ohne Scheiß, die hätte er nicht bringen brauchen. Also, das ist so.
Ja, aber klar, also, warum nicht? Also, kommst natürlich besser alleine an.
Ja.
Ja, aber ich. Da würde ich ihn echt gerne zu fragen, weil in dem Moment dachte ich, ich glaube, das hat er gemacht, um ein Statement zu setzen, ihm gegenüber auch.
Aber ist das nicht halt so, denkst du, das ist nicht so ein bisschen auch so vom, hat er das so vom Cross, da, wo man ja, so auch immer so gern so ein paar Spitzen setzt, auch nochmal so vor einem Sprint, um den Gegner so ein bisschen zu.
Ja, klar, müde zu machen. Aber guck mal, der war so. Es gab so viele Möglichkeiten, wo er hätte schon was machen können, aber der ist ja so kontrolliert, wie Basti schon gerade meinte, also so selbstbewusst auch an diesem Hinterrad gefahren und so kontrolliert, hat genau das Richtige gemacht die ganze Zeit. Und dann war diese Attacke auch zu einem Zeitpunkt, ja, okay, vielleicht dachte er, kann ihn abhängen, aber ich glaube, das war so ein bisschen ja, vielleicht auch was du sagst, aber ich.
Ja, also vielleicht dachte sicher, vielleicht kann ich ihn abhängen.
Ja.
Aber für sich wollte er auch nochmal zeigen.
Ja, genau. Ja, ne?
Ich bin hier der King.
Ja, ich glaube, das war schon noch so ein. Ich glaube, es war so ein bisschen so ein Statement-Ding, war es, glaube ich, trotzdem auch. Ja.
Pogacar ist ja auch zu ihm hingefahren und hat dann was zu ihm gesagt. Also dieses Statement kam auch an. Und ich wüsste zu gern, was er gesagt hat, aber das werden wir nicht herausfinden.
Und das Gute bei das Witzige an den beiden ist, die verstehen sich ja eigentlich, die verstehen sich ja sehr, sehr gut, ne? Also die werden wir dieses Jahr auch noch öfters irgendwie gegeneinander fahren sehen bei einigen Klassikern. Aber ja, ich fand's mega cool und dann auch das Finale. Also so den Sprinter von Mathieu, ne? Ich meine, Ghana kommt zurück einen Kilometer vom Ziel, fährt dann direkt an erste Posse. Nee, doch, erstmal erste Posse, ne, Andi? Oder? Glaube ich.
Ja, Mathieu ist von vorne gefahren, ja.
Oder Mathieu ist von vorne gefahren und dann fängt er bei 300 oder was ich wie viel Meter an, seinen Sprint zu öffnen. Halt so, als die dann gerade so über die ganze Fahrbahn verteilt waren. Und da würde mich jetzt mal das interessieren von dir an. Also alle haben ja danach so ein bisschen oder viel den Sprint von Pogacar kritisiert, dass er das Loch zu groß gelassen hat und nicht direkt am Hinterrad war von Mathieu und so. Also ich würde halt sagen, dass alle, also Skarner und Pogacar eher davon überrascht waren, wann er den Sprint angezogen hat. Und was ich interessant fand von Mathieu, das hat man über Flandern nämlich auch schon mal, als Mathieu gegen Wout den Sprint verliert, Flandern-Rundfahrt vor ein paar Jahren, weil der hatte Wout nämlich gelernt aus dem Jahr zuvor oder so, wo die den Sprint sehr spät angefangen haben und das gut für Mathieu ist.
Ja.
Und normalerweise ist Mathieu nicht gut beim längeren Sprint. Diesmal schon. Oder er hat ja halt überrascht.
Ja, aber auf jeden Fall, also mal abgesehen davon glaube ich nicht, dass Pogacar
hat, war überhaupt Flandern noch nicht gewonnen.
Nee, hat er auch nicht. Aber es war knapp.
Nee, hat Wout nicht gewonnen, das ein Jahr?
Nee.
Wo die gegeneinander zu der Sprint Royale gemacht haben, hat Mathieu gewonnen.
Nee, das war gegen Askren. Entschuldigung, Askren, das war ein langer Sprint. Mhm. Genau. Da,
ja. Und man sieht es auch, also es gibt ja auch dieses Sprintduell Van Aert, Van der Poel bei der vorletzten Cross-Weltmeisterschaft. Ich glaube, wenn ich einen Sprint gegen Mathieu van der Poel fahren müsste, dann würde ich ihn relativ schnell anfahren und von vorne fahren.
Ja.
Also du hast halt, wenn du von vorne fährst, ne, gerade so 1-1, hast du halt schon immer die Radlänge Vorsprung. Die musst du ja deinen Gegner erstmal abnehmen. Und man hat es einfach gesehen, ne? Der ist so explosiv nach dieser Distanz immer noch. Also wenn der zuerst losfährt, hast du eigentlich schon gar keine Chance mehr. Und wenn er dann noch von vorne fährt, dann erst recht nicht. Also den Sprint hätte Pogacar ganz anders fahren müssen von vornherein. Aber er hatte auch, ehrlich gesagt, glaube ich, gar keine Chance gehabt.
Es
hätte schon
viel passieren müssen, dass das anders ausgeht, als es ausgegangen ist, weil Ganna auch viel kraftvoller ist als
Pogacar. Ich glaube eher so Ganna, wenn er direkt am Rad gewesen wäre und vielleicht so eine halbe Sekunde vorher antritt, dann wäre es enger geworden. Aber Van der Poel hat halt einfach 300 Meter vom Ziel angetreten. Damit rechnest du halt auch nicht. Ne? Also egal, was der Typ gemacht hat, es war einfach alles perfekt. Der Typ ist der absolute King. Mhm. Wenn man sich ja mal die Ergebnisliste von ihm anguckt, also ich muss sagen, also ist auf jeden Fall für mich ist es der beste Radfahrer aller Zeiten.
Ja.
Der ist auch, und? Also aus meiner Sicht ist er auch besser als ein Pogacar, weil Pogacar ist ein physisches Wunderwerk und der hat auch schon sehr viel über seine, also er hat auch schon die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Ja, der hat auch seine drei Monumente schon drin, aber er ist halt auch einfach irgendwo so überlegen. Und Van der Poel klar auch, aber der macht auch einfach alles richtig. Also es war einfach ein Bilderbuch, dass du durchgeblättert hast da die letzte Stunde, wenn du dir die Frames 1:1 angeguckt hättest. Egal was, ne, ob er da diese Flasche noch nimmt, ob er die Gegenattacke am Poggio setzt, den Sprint perfekt fährt. Also ne, wie er auf dem Rad sitzt, das ist schon ein krasser Typ einfach. Und der hat jetzt, was hat er jetzt, sieben Monumente gemacht? Ja, also das muss man sich mal vorstellen.
Ne? Also, genau so viele wie Pogacar, ja.
Und er ist halt von seiner Größe, Statur limitiert, um irgendwie schneller bergauf zu fahren, dass er noch eine Grand Tour mal erfolgreich beendet. Aber so, also Eintagesrennen, Wahnsinn.
Ja, bin ich bei dir. Deswegen, ich habe es schon in die Gruppe geschrieben, ich glaube, diese Vergleiche Mathieu gegen Wout, das kann man, glaube ich, jetzt einfach auch mal sein lassen, weil das, da tut man auch keinen Gefallen mit. Weil Mathieu ist, aber ich finde dieses Sanremo hat das nochmal ein bisschen geändert, hat ihn nochmal auf eine andere Stufe gehoben, weil es was anderes war jetzt, in meinen Augen, das, was in der Cipressa schon los war, das ist ein komplett neuer Rennverlauf, den gab es so seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich weiß,
er hat halt einfach Radsport repariert.
Ja.
Ein bisschen.
Und
einfach dieses Tadej fährt früh weg und kommt alleine an. Ja. Hat jetzt einmal,
stell dir das mal vor. Er hat
repariert.
Ich hatte ja kurzzeitig Angst. Ja. Ne? Ich dachte, jetzt fährt er los und jetzt dauert es noch ein paar hundert Meter, dann reißt er ein Loch auf und dann ist er weg und gewinnt dann mit einer Solo-Attacke von der Cipressa.
Dann hätte ich aber auch aufgehört zu gucken. Dann wäre Garner. Garner wäre abgefallen in Cipressa, aber der wäre unten im Flachen hingefahren.
Nein, weil, aber stell dir vor, keiner wäre dazu in der Lage gewesen und der hätte mit so einer Attacke das Rennen gewonnen. Also ist ja eh schon krass genug.
Das wäre scheiße.
Ne? Also wenn man jetzt mal so die ganz alten Experten hört, so ein Sean Kelly oder so, der sagt einfach aus seiner Erfahrung auch, ich meine, der hat das Ding auch irgendwie 5, 6, 7 Mal gewonnen, ich weiß gar nicht. Das war früher undenkbar, dass du an der Cipressa wegfährst. Ne? Ich glaube, jetzt ist es halt auch so ein bisschen das Ding, dass die Tanks einfach voller sind am Schluss und dass du da einfach schneller fährst im Finale. Und man sieht das ja auch eigentlich, ne, dass das Finale deutlich schneller geworden ist als noch vor 10 Jahren, sage ich jetzt mal.
Nochmal kurze Frage zu dem, wo wir vorhin waren, wenn UAE die Taktik so gefahren wäre, wie sie fahren wollten Und Del Toro wäre noch da gewesen und hätte nochmal eine lange Führung gefahren.
Ja, dann wären die...
Aber stopp. Hm. Da, ich will in eine ganz andere Richtung. Ich glaube fast, oder weil Del Toro hängt ja nicht Van der Poel und Ganna ab. Und wenn Tadej später attackiert, kommen die kürzer weg. Also die haben so viel mehr Vorsprung gehabt wahrscheinlich, als wenn Del Toro noch gefahren wäre.
Kann schon sein.
Wären sie dann gar nicht so weit weggekommen.
Vielleicht wäre dann Pogacar noch ein bisschen exklusiver gewesen, hätte irgendjemand noch von den anderen beiden da abgehängt. Also in dem Fall wahrscheinlich Ganna. Aber es ist überhaupt schon krass so, dass die halt es geschafft haben, das so auseinanderzufahren. Aber ist ja auch klar, das geht... A, geht das, glaube ich, weil man einfach viel mehr Energie noch hat am Ende des Rennens aufgrund der Ernährung. Aber das geht auch nur, weil du halt ein Budget hast, dass du einen Fahrer wie Tim Wellens, der normalerweise wahrscheinlich der vierte, fünfte über die Cipressa ist, wenn er nicht sich dafür braucht.
Auch, ne?
Oder Narváez. Ne? Mhm. Also du hast da einfach und davor noch Nils Pollitt. Ja? Also muss man dir mal vorstellen, was da... Da haben sich ja 4 Millionen aufgeraucht.
Wie viele Millionen so. Sich in 5 Kilometern kaputt Toro, gefahren haben.
Ne, das muss man, wenn du das so rechnen willst, ne, wenn du dann Del Toro noch dazu rechnest, also was da an was die Attacke an Geld kostet, da kannst du auch wahrscheinlich kannst du eine Atombombe damit starten lassen. Vielleicht kostet sie ein bisschen mehr, aber letztendlich war es ja auch so eine nukleare Attacke.
Ja, das stimmt schon. Was du, Basti, meinst, hast schon recht. Aber ich glaube auch, dass der Toro wahrscheinlich eine sehr kurze Führung gemacht hätte. Weil ich glaube, Poggi hat dann irgendwann auch gesagt, ey, komm, jetzt mach mal hier oder ich muss los. Ja.
So, jetzt aber zur unangenehmen Frage. Wo war Mats Pedersen?
Nicht da, wo er hätte sein müssen. Ne? Weil, also ich, selbst ein Van der Poel und Ganna, die mussten auch da sein, wo sie sind. Und das meinte ich ja eben, Van der Poel, der fährt halt dann auch an der Position unten rein und oben raus, wo er sein muss.
Ja, aber
der korrigiert den Fehler von Position nicht. 25 halt auch nicht. Ne? Also das ist halt ein Niveau, auf dem die fahren, wo...
Kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwer das ist.
Ich sage jetzt einfach mal ein paar Zahlen. Ne? Wenn der Pogacar da losfährt, dann hat er da 700 Watt auf der Uhr. Und der am Hinterrad wahrscheinlich genauso viel mit ein bisschen Windschatten. Was willst du denn da hinten fahren? Ne, um quasi das wieder gut zu machen. Also entweder bist du da halt am Rad oder nicht. Jetzt war Mats leider ein bisschen krank nach Paris-Nizza, aber da ist auch dann irgendwo der Unterschied. Ne? Das hat er bei den ganz großen Rennen noch nie geschafft. Also entweder will er zu viel oder ist halt nicht da, wo er sein muss. Und das ist leider der Unterschied dann zu Van der Poel, der einfach alles richtig macht. Also von der reinen Form, wenn man jetzt sich anguckt, was er bei Paris-Nizza gemacht hat, kann ich mir vorstellen, dass er da auch mitfahren könnte, rein theoretisch. Aber dafür musst du halt da sein. Ne? Also
da sein.
Wer glaubt, dass er schon so stark ist wie Ganna? Natürlich hätte er nicht am Poggio gekontert, aber ja. Mal sehen. Ich hoffe, er holt sich jetzt gut für die nächsten Rennen und kommt dann noch sein allergrößtes Ziel mit Roubaix. Und es war auf jeden Fall schade. Es wäre schon geil. Ich meine, der Teamchef von UAE hat eigentlich nach dem Rennen auch gesagt, ne, sie haben damit gerechnet, dass da, wenn 3 Leute mitfahren können, Van der Poel, Ganna und eben Pedersen. Pedersen war nicht dabei. Es ist ärgerlich bis scheiße, kannst du dir aussuchen, wie du es bewerten willst. Ne? Also, normalerweise muss er aber zumindest mal in der Position sein, um zumindest reagieren zu können. Aber er war einfach zu weit hinten. Man sieht es dann gerade noch so, bevor die Kamera wechselt, dass er hinten dann hinterher fährt. Aber wie gesagt, was willst du da machen? Also, du holst ja auch keine 1000 Watt aus dem Hut raus und fährst dann so ein Loch zu.
Ja. Für 3 Minuten auch noch, ja. Vielleicht zum Abschluss des Ganzen, der letzte Favorit hatte eine noch schlechtere Position als Mats. Ich habe es nur gelesen, ich habe es nie gesehen, aber Pidcock sagte, der lag auf dem Boden Anfang der Cipressa.
Ja, der war zumindest im Sturz verwickelt, ob er jetzt selber lag, habe ich gar nicht gesehen oder auch gar nicht drauf geachtet.
Ja, das hat er glaube ich, gesagt.
Aber ich weiß es, dass er mit unter anderem Jonas Rutsch dann hinter diesem Sturz oder in diesem Sturz drin war, die es dann nochmal geschafft haben, zurückzukommen. Aber ja, gut, natürlich mit dem, mit der Spitze vom Rennen. Ja, glaube ich auch nicht. Also,
denke ich auch nicht.
Der ist zu leicht. Also dem fehlen da.
Vielleicht dann auch die Watt, ne?
Ja, also die Attacke, initial konnten es ja ein paar so minimal mitgehen, ne?
Ja, Gregor war halt noch ein bisschen dabei, ja.
Genau,
sind halt, ja, stimmt, Roman Gregor.
Aber sind dann
eigentlich, das war eigentlich auch krass.
Sind dann eingegangen, also ich glaube echt, dass er einfach zu leicht dafür ist. Der ist ja nochmal ein gutes Stück leichter als Pogacar auch. Zumindest sieht das optisch so aus. Und ja, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist so eine Watt-Sache. Ich glaube, der wäre nicht mitgekommen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, er wiegt 58 Kilo. Laut.
Ja, ich glaube, Pogacar wiegt 66, ne, oder 65.
Also bei der Tour wahrscheinlich leichter als jetzt.
Ja. Und also da, ja, also das sehe ich nicht, dass er da mitfährt. Aber ja,
ja.
War auch so gut.
Aber es gehört halt auch dazu, ne? Eben genau an der Position dann zu sein. Da kann man sagen, das ist immer so ein bisschen Glückssache, aber
nee, ist
du
es
hast
nicht.
Auch ein paar Fahrer, die sind dann auch immer da, ne? Und das ist dann eben Van der Poel, der wird auch
Cipressa
nie irgendwie in der schlechten Position bei der Flandern-Rundfahrt in irgendein Werk reinfahren. Die können das dann halt einfach, ne?
Du weißt ja genau, Cipressa hat nichts mit Glück zu tun. Du brauchst die Beine und das Team. Idealerweise hast du beides. Aber Cipressa hat nichts mit Glück zu tun, weil Cipressa ist ja nicht Position volle Cipressa, sondern es ist halt bei den zwei Kapos davor eigentlich schon. Und wenn du da nicht da bist mit deinem Team, dann musst du halt wahrscheinlich Pogacar sein, um es regulieren zu können.
Wobei, es war schon sehr, sehr stressig da vor der Cipressa, ne? Also ich glaube, es wusste halt auch jeder, dass...
Ja.
Ja, aber sagen wir mal, du fährst in die Cipressa als 15. rein, da warst du die letzten Jahre ganz zufrieden mit. Und ich glaube, dieses Jahr wusste jeder, ich muss da ganz, ganz vorne reinfahren und am Ende hat man es auch gesehen, ne? Also Platz 15 hat schon nicht mehr gereicht. Also da musst
du
es schon...
Aber da musst du aber sagen, dass ein Team wie Ineos halt all in gegangen ist halt auch, ne?
Mm.
Um halt Ghana. Die wussten halt, Ghana muss da Top 3 oder was ich immer reinfahren.
Ja.
Und die haben es halt alles investiert darauf so und ja, einfach smart gemacht so. Und Alpecin hat jetzt auch nicht das ganze Team da. Ne? Ich glaube, Mathieu hatte ein oder zwei Fahrer vor sich, das war's. Ja, aber wie du schon sagst, der ist halt auch da, wenn er da sein muss. So. Das ist schon krass. Lass uns mal zu der News des Tages gehen.
Wir nehmen seit neuestem Mittwochs auf und das hat einen Grund, weil mittwochs sind immer die Nachrichten gefallen, wo wir uns immer geärgert haben, wenn wir donnerstags die Folge rausgebracht haben, aber die schon dienstags aufgenommen hatten. Und heute wurde dann bestätigt, dass unser Freund Tadej Pogacar definitiv Paris-Roubaix fährt. Und vermutlich nicht als Helfer.
Tja.
Ich finde es ja fast ein bisschen schade, weil ja, also Nils wird wahrscheinlich ja als Helfer dann Flandern für Tadej fahren.
Ja, also gut.
Und ich hatte gehofft,
bei der Flandern-Rundfahrt
komplett.
Es ist natürlich klarer, glaube ich. Und wenn ich jetzt Teamchef sein würde bei UAE, würde ich da schon versuchen, mit möglichst vielen Optionen ins Finale zu gehen, auch wenn man Pogacar dabei hat. Also das Risiko, einfach da nochmal irgendwie einen Defekt zu haben, ist viel höher. Und ich glaube, es macht da auch nicht so, also du, ne, du kannst dich da auch gar nicht so verbrauchen, sage ich mal, wie bei der Flandern-Rundfahrt als Nils Pullitt. Ich glaube, der rollt auch, selbst wenn er mehr helfen muss als wahrscheinlich ohne Pogacar am Start, ist der da im Finale trotzdem. Also dann sehen wir mal. Außerdem, ich hoffe immer noch, dass Pogacar nicht so gut fährt in Roubaix. Ich halte ja also dagegen. Also es gibt ja schon durchaus die Meinung, ne, dass man jetzt durch auch Material als leichterer Fahrer einfach einen Vorteil hat oder besser sein kann in Roubaix als noch in den letzten Jahren.
35er Reifen, was passt rein ins Colnago?
Ja, es gab da einen ganz interessanten Test jetzt bei Cycling News. Kann man sich mal angucken, Reifenbreite über Kopfsteinpflaster, dass da auch schon sehr, sehr große Unterschiede zumindest in der Theorie entstehen. Wird sich wahrscheinlich in der Praxis bewahrheiten, aber ja, alleine ne, ein 32er Reifen, also ich glaube, ich bin mein erstes Roubaix wahrscheinlich bei den Junioren mit 25 mm gefahren, würde ich jetzt mal sagen. Und
das war breit.
Ja, und bei den Profis.
Das war der breite Reifen.
Bei den Profis dann mit 28 und man wollte eigentlich auch gar nicht breiter gehen und jetzt fährst du halt so breit wie geht, ne? Also.
Es ist ja auch, also ich glaube, Paul und ich können das so ein bisschen bestätigen, aber wir fahren beide jeweils relativ breite Innenmaulweiten Felgen und darauf dann auch schon mal einen Straßenreifen gefahren. Also bei mir ist es der GC50 von Rose, der ist 27 Innenmaul und darauf ein 38er Pro One von Schwalbe, der dann auch fast 40 baut. Es ist obergeil.
Ja. Also was ich eigentlich damit sagen wollte, ich glaube halt nicht, dass diese Theorie sich so bewahrheiten wird. Also vielleicht ist Pogacar dann schon eine Ausnahme, aber ich glaube jetzt einfach nicht, dass der Roubaix-Fahrertyp in den nächsten Jahren halt 65 Kilo wiegt und relativ klein ist.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass er Roubaix, eines Tages gewinnt. Das glaube ich schon. Aber wenn er es dieses Jahr gewinnen will, geht es auch meiner Meinung nach nur über Teamtaktik. Also es geht nicht über reine Stärke, wie er es sonst macht. Weil ich glaube, dazu fehlen ihm dann halt wirklich die reinen Watt gegenüber von einem Mathieu. Und ich glaube, auch Wout wird gut sein bei Roubaix. Also der bereitet sich jetzt gerade so vor, was man irgendwie auch so lesen kann. Scheint er wohl auch richtig fit zu sein. Ich glaube, da fehlt ein bisschen was. Und da wird dann so Nils schon eine wichtige Rolle spielen in dem ganzen Karussell, um es möglich machen zu können. Aber es wird auch gut für Nils sein, ne? Glaube ich, dass Pogacar fährt.
Ich glaube auch, dass er das...
Ich hoffe, der kriegt einfach mal schön den Arsch versohlt.
In Zukunft.
So richtig.
Aber sein Arsch versohlt ist ja...
16.
Dass er in der Gruppe um Sieg ist und dann Dritter wird. Weißt du, das bei... Für den ist er Mailand zu Riemen.
Ja, oder dass da einfach nichts passiert. Ansicht, weißt du, wenn er dann da von vorne übers Pflaster fährt, dass dann dahinter die ganzen Schränke sich kaputt lachen, so ungefähr.
Das ist ja auch das Witzige mit Sanremo, wie enttäuscht er nach dem Rennen war. Ich kann das schon verstehen, aber gleichzeitig auch so, mehr ging halt an, also das ist, war so halt mit dem, wie halt die Gegner sind.
Er kann.
Ja, es wird es halt für ihn einfach immer schwerer, so ein Radrennen zu gewinnen. Und wie enttäuscht, das ist auch gut zu sehen, ne? Also, dass ihn das auch antreibt. Und der wird so lange zurückkommen, bis er dieses Scheißding gewonnen hat. Und wir werden dann irgendwann wirklich unter 8 Minuten sehen. Oder 7 Minuten oder was?
Ja. Am Cipressa, keine Ahnung. Unter 9, aber der Komm an der Cipressa ist 8 Minuten 59 jetzt von ihm.
Ja.
Also es ist schon unter 9.
Und es wird noch mal schneller gehen.
Er hat ja irgendwo bei
einem
Kommentar auf Instagram gesagt, also nach seinen Berechnungen sind da noch 59 Sekunden drin. Mal sehen. aber ich glaube sogar, vielleicht lehne ich mich da jetzt auch viel zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es wird für ihn schwerer, Paris-Roubaix zu gewinnen als Sanremo.
Ja,
glaube ich auch. Definitiv. Sanremo gibt es halt wenigstens einen Berg.
Ja. Du kannst halt Sanremo, kannst du halt am Ende auch, das ist ein Ticken kalkulierbarer für ihn. Und Roubaix ist es halt nicht so wirklich. Also für den sind, also 500 Watt für den über 5 Minuten über so ein Pflasterstück fahren, ist für den wahrscheinlich auch trotzdem viel, ne? Weil es flach ist, also andere Voraussetzungen.
Schafft er schon 500?
Ja, klar, das fährt er. Aber Mathieu 500 da drüber oder selbst auch Nils mit 500 da drüber, ja, das ist halt was anderes. So. Und genau das gleiche auch mit dem Wout. Also das, ja. Die können da halt nochmal einen Tick mehr fahren. So.
Alright. Ja, ich freue mich schon auf die Besprechung. Also wenn alles klappt, haben wir zwischen Flandern-Rundfahrt und Roubaix Nils zu Gast und können dann aus beiden Rennen, also aus dem einen erzählen lassen und reagieren und auf das andere ausblicken. Ich habe schon richtig Bock.
Ja.
Ja, und nächste Woche den infamous Fahrer-Bingo, Spitzenreiter von früher, endlich zu Gast.
Der hat auch schon beides gewonnen übrigens.
Der hat schon beides gewonnen. Das wird auch ein sehr guter Gast, um auf diese beiden Rennen Ausschau zu halten. Alright, Boys. Das war's, oder?
Ja.
Ja, ich
muss... Fossis Geburtstagsfeier kommt dem Ende entgegen.
Die war jetzt in der Kaufhalle noch weiter.
Ich bin aber auch schon ein bisschen traurig, dass San Remo schon wieder vorbei ist.
Ja, schon wieder ein Jahr jetzt
warten. Ich will gar nicht... den 14. April, das wird noch trauriger, dann ist Roubaix auch noch vorbei und dann kommt wieder nur
Ja, okay, komm an die jetzt
kommt, dann musst du wieder warten bis 1. August, bis Arbeiten losgeht.
Genau, genau. Dann kommt die dunkle Jahreszeit.
Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Danke, ciao.